Vielleicht kennen das einige von euch. Man hat das Auto gepackt, man hat alles reinbekommen, man ist froh, dass alles, was an Tüten, an Taschen, an Koffern und an allen möglichen anderen Dingen da ist, im Wagen ist. Und man setzt die Kinder in ihren Kindersitze. Wir haben so die Angewohnheit, dass wir auch davor dann, Angewohnheit, das klingt komisch, aber wir beten davor für eine bewahrte Reise. Nicht aus Tradition, sondern aus Überzeugung. Und dann fahren wir gefühlt eine Viertelstunde. Und das erste Kind fragt, wann sind wir da? Kennt ihr das? Vielleicht kennt ihr das vielleicht aus eigener Erfahrung, dass auf Reisen, man hat ja früher noch viel, viel mehr mitgenommen. Also uns ging es so, wir sind ja im Grunde genommen, ich weiß gar nicht, wie wir nach Italien gekommen sind, nach Österreich. Wir hingen so tief hinten unten und dann vier Kinder, wir waren vier zu Hause, natürlich nicht angeschnallt und alle, und es durfte kein Kombi gekauft werden, nein, es musste eine Limousine sein. Und es war furchtbar, bei 60 Grad gefühlt, keine Klimaanlage. Meine beiden Eltern total empfindlich, was Zug angeht. Und dann bist du da gebraten worden. Da hat es auch nicht lange gewartet. Da mussten wir nicht lange warten, da war dem ersten schlecht. Warten. Wir kennen alle dieses Geschehen, dass man warten muss. Wenn man auf den Zug warten muss, wenn man warten muss, wann meldet sich endlich die Person, auf die ich warte, dass sie sich meldet. Dann greifen wir dann vielleicht selbst zum Handy. Wir kennen das Warten auch in bereichernden, ganz wunderbaren Dingen, wie zum Beispiel in der Natur. Wie wir darauf warten, dass das, was ausgesät wurde, dann so die ersten Keimlinge raussprost und man dabei begeistert ist und auch warten kann, auch zu dem, wenn man dann die Ernte einholt. Ich habe jetzt von einem lieben Menschen gehört, da wurde ihre Ernte des Baumes zu früh eingeholt, und alles war dahin. Also man braucht Wartezeiten, um dann zu ernten. Zum Beispiel, was diese wunderbare Schöpfung angeht. Oder dieses Warten auf dieses Geschenk des Lebens. Ob du selbst die Person bist, die so ein Kind dann in sich trägt oder ob du es mitbekommen darfst, ob du als Freundin, als Freund, als Onkel, Tante, wie auch immer, dieses Warten und du es braucht seine Zeit. Man sagt ja, alles hat seine Zeit, so steht es auch im Wort Gottes. Aber dieses Warten, das kann auch Vorfreude natürlich dann ermöglichen und die Vorfreude ist manchmal sogar noch eine schönere Freude als dann, wenn es tatsächlich so ist. Ach, jetzt ist es schon vorbei. Ich habe mich so gefreut und ihr müsst schon wieder aufbrechen. Dieser wunderbare Besuch. Warten hat aber auch an manchen Stellen eine andere Seite, eine herausfordernde Seite. Wenn ich zum Beispiel beim Arzt weiß, es ist mir Blut abgenommen worden, es sind jetzt Gespräche dran und ich warte auf das Gespräch mit dem Arzt oder der Ärztin. Das ist ein ganz anderes Warten. Ängstlich vielleicht, vielleicht fragend. Vielleicht merke ich in meinem Körper, dass nicht alles so ist wie sonst. Dann kann so ein Warten sehr, sehr unangenehm sein und ich möchte es auch natürlich am liebsten verkürzen. Oder man geht ihm aus dem Weg. Ich gehe erst gar nicht zum Arzt. Ist gar nicht so schlimm. Mein Großvater war auch nie beim Arzt. Warum sollte ich zum Arzt gehen? Es ist also dieses Thema Warten ein großes und hier ist jemand im Wort Gottes in Matthäus 11, der uns begegnet, der auch mit einem Warten zu tun hat und der auch diese Frage stellt. Ich lese aus Matthäus 11 die Verse 2 bis 11. Sie ist überschrieben bei mir, ist Jesus der Messias? Die Frage des Johannes und die Antwort Jesu. Johannes hörte im Gefängnis vom Wirken Jesu Christi. Er schickte einige seiner Jünger zu ihm und ließ ihn fragen, bist du, der da kommen soll, oder müssen wir auf einen anderen warten? Jesus gab ihnen zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt
und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Als die Männer wieder gegangen waren, wandte sich Jesus an die Menge und fing an, zu ihnen über Johannes zu sprechen. Was wolltet ihr euch eigentlich ansehen, als ihr zu ihm in die Wüste hinausgingt? Fragte er sie. Ein Schilfrohr, das sich im Wind hin und her bewegt? Nein. Was wolltet ihr denn sonst draußen sehen? Einen Mann in feiner Kleidung? Ihr wisst doch, die fein gekleideten Leute sind in den Palästen der Könige zu finden. Was wolltet ihr also sehen, als ihr hinausgingt? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, ihr habt einen Propheten gesehen und noch mehr als das. Johannes ist der, über den es in der Schrift heißt, ich sende meinen Boten vor dir her, er wird dir vorangehen und dein Wegbereiter sein. Das ist eine Geschichte, die festgehalten wurde, nicht nur im Matthäusevangelium, sondern auch bei Lukas. Und sie ist wichtig, dass wir uns zuallererst vergegenwärtigen, wer ist das, der hier etwas sagt und was sagt er und in welcher Situation befindet er sich? Hier ist Johannes der Täufer, der Wegbereiter Jesu, diese Stimme in der Wüste, ein Mann, der sich also nicht zurückhielt, wenn es darum ging, Klartext zu reden. Ich finde das gut, wenn Klartext geredet wird, wenn nicht so drumherum gefahren wird mit den Worten, sondern wenn man es auf den Punkt bringt. Also er war schon eine Persönlichkeit, die um einen Ruf wusste. Er hatte schon den Heiligen Geist in sich, schon im Mutterleib, als er im Mutterleib gebildet wurde. Da war der Heilige Geist schon bei ihm in seinem Körper, in seinem kleinsten Körper. Und dieser Johannes, er ist jemand, der in dieser Zeit damals für sich wusste, ich habe auf den hinzuweisen, der größer ist, der stärker ist, der alles und wirklich jeden in diese neue Zeit rufen kann. Ich bin viel zu klein, ich bin so klein, dass ich ihm nicht mal die Schnürsenkel binden könnte. Aber dieser Johannes, der Täufer, hat erlebt, dass dieser ihm begegnete und sich sogar von ihm taufen ließ. Jesus begegnet dem Johannes und lässt sich taufen. All das liegt hinter Johannes und er sitzt jetzt im Gefängnis. Und was passiert, wenn man im Gefängnis sitzt? Man überlegt und denkt über sein Leben nach. Das tut man meistens, wenn man in schwierige Situationen gerät, dass man anfängt, neben dem, dass man überlegt, was ist jetzt zu tun, man denkt anders über sein Leben. Auch wenn jemand von uns geht. Ist euch das schon mal aufgefallen, dass ich manchmal tatsächlich auch bei mir feststelle, jetzt habe ich nicht noch das besprochen, was ich eigentlich mit der Person besprechen wollte. Und jetzt hat er die Augen zugemacht im Diesseits. Johannes ist im Gefängnis. Er hat dem König Herodes sehr deutlich gesagt, dass er in Sünde lebt, hat da nicht das Blatt vom Mund genommen. Und das Resultat ist, er ist eingesperrt worden. Und sein Leben rattert an ihm vorbei. Und ich kann mir richtig vorstellen, dass er auch darüber nachgedacht hat, wie ist das eigentlich, ist das, was ich getan habe an Engagement, was ich bereit war zu geben, hat sich das eigentlich gelohnt? Hat sich dieses Engagement gelohnt? Habe ich vielleicht zu viel draufgehauen bei den Leuten? Bin ich zu laut gewesen? Es sind ja viele zu ihm rausgeströmt und haben sich taufen lassen, eine Bußtaufe. Sie wussten, dass sie beschmutzt sind in ihrem Leben, in ihrem Inneren. Und sie wussten, da redet jemand von der Rettung und diese Rettung will ich. Und sie haben sich taufen lassen. Und jetzt im Gefängnis kommen Fragen auf. Habe ich etwas falsch gemacht? Kennt ihr solche Fragen auch? Wenn man in Krisen gerät, wenn man seinen Job verliert, wenn man vielleicht auch es erlebt, dass sie eine Ehe zerbricht, dass man Fragen stellt, habe ich etwas falsch gemacht? Wo kriege ich Antwort auf die Fragen, die mir im Herzen, im Kopf schwirren? Und dann noch die andere Frage. Ich habe doch den angekündigt. Ich habe doch den angekündigt, der der Retter ist, der wirklich der Arzt ist, der wirklich der Heiland ist. der wirklich heil werden lässt. Ich habe von ihm gesprochen, er kommt. Ist er wirklich gekommen? Ist es wirklich wahr, was ich da gehört habe, was ich angenommen habe, was von mir gesagt wurde? Ist es wirklich wahr? Zweifel. Jeder von uns kennt sie. Ich kenne sie in meinem Leben. Das, was uns Hilfe sein kann, ist das, was er tut. Er kann selbst nicht zu Jesus gehen. Er schickt seine Leute. Aber er weiß, ich muss von Jesus selbst die Antwort bekommen. Dass Leute dir gut zureden, dass Leute mir gut zureden, wenn ich in Zweifel mich befinde, das ist das eine und das ist gut. Wenn jemand an meiner Seite ist, ich weiß, dass einer mit mir geht. Das ist gut. Aber in den Lebensfragen, die um alles gehen, ist es wichtig, dass du selbst mit Gott, mit Jesus ins Gespräch gehst und dich nicht abfindest mit einer Antwort, die dir vielleicht jemand gut gemeint gibt, aber vielleicht auch nicht gut gemeint. Wie viel Verdrehungen gibt es durch so gut gemeinte Ratschläge? Ich hab's doch nur gut gemeint. Habt ihr vielleicht selbst bei euch auch mal erlebt? Ich habe das auch bei mir erlebt. Ich hab's doch nur gut gemeint. Aber ich merke, das ist total nach hinten losgegangen. Und auch in der Frage des Glaubens gibt es manchmal Ratschläge, die nicht aus der tiefen Liebe des Heiligen Geistes kommen, sondern aus einem erlernten Aufsagen von Versen. Und sie stehen wahrlich in der Bibel. Aber wenn sie nicht belebt sind durch den Heiligen Geist und die Freundlichkeit, die Fürsorge, dann kann es wie ein Hammer sein. Das gleiche Wort, mit einer anderen Auswirkung. Wenn das einem begegnet und es einen formt, dann werden manche Menschen ein Leben lang in Zweifeln gehalten, nämlich bei der Frage zum Beispiel, werde ich tatsächlich die Ewigkeit erleben? Ist ja nicht irgendeine Frage. Werde ich im Himmel sein? Ist, glaube ich, eine sehr relevante Frage, eine sehr wichtige, es ist die wichtige Frage. Und wenn das in Verformung gerät, durch falschen Rat, durch eben das nicht direkt mit Jesus darüber zu sprechen und ihn zu verstehen und die Einladung, die er ausspricht, dann kommen Menschen in tatsächlich große Schwierigkeiten. Und sie sagen, ich bin eigentlich ein gläubiger Christ, aber ich weiß nicht. Ich habe Angst, nicht dort zu sein, wo Jesus im Himmel sein wird. Ich sage dir, das Wort Gottes ist da total klar. Und Johannes, der Täufer, er sagt, hey, ihr müsst mir eine Botschaft bringen. Und jetzt kommt's. Und das ist wirklich interessant, weil bei der Vorbereitung, ich habe es davor noch nie so für mich klar bekommen, aber Johannes, der Täufer, besser gesagt, die Leute, die für ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, also sprich der verheißene Messias, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortet ganz anders. Er antwortet nicht direkt, er hätte doch sagen können, ja, so ist es. Oder nein, ist nicht. Jesus bringt das Wort Gottes in die Wirklichkeit des Lebens neu von Johannes. Und der Heilige Geist ist daran interessiert, dass das Wort Gottes, was wir so vorfinden in seinem Wort hier im Alten und Neuen Testament, dass wir diese Lebendigkeit des Wortes Gottes wieder als Kraftquelle für unseren Weg und für unsere Fragen nicht nur mal lesen, sondern wirklich aufsaugen. Er hört das Wort, das alttestamentliche Wort. Jesus gibt zur Antwort, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Es ist aus dem Jesaja-Buch, aus dem 35. Kapitel. Es ist Wort Gottes. Er macht damit deutlich, ich bin nicht gekommen, um aufzulösen, sondern zu erfüllen. Zu erfüllen, was im Alten Testament schon von mir gesagt wurde. Und Johannes hört ein altes Wort ganz neu. Und er versteht für sich, wenn das so ist, und ich glaube es, dann ist keiner ein hoffnungsloser Fall. Auch nicht ich. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Ich bin kein hoffnungsloser Fall. Sondern du bist geliebt, je und je geliebt. Und das, was hier aufgezeigt wird, das Sehen werden, das Hören werden, dass das Tote auferstehen, das werden wir nicht nur jetzt erleben, sondern auch dereinst. Denn wir wissen, dass im Diesseits manches verschlossen tatsächlich verschlossen bleibt. Aber wir glauben das und ich glaube das von Herzen, dass in Fülle das geschehen wird, was schon zeichenhaft in unserer Zeit geschieht, aber was noch viel stärker im Reich Gottes sein wird. Keine Blindheit mehr, keine verstopften Ohren, kein Herz, was nur gedrückt geht. Leben in Fülle. Und ich habe mich an das Wort im Epheserbrief erinnert. Und da wird die Gemeinde von Paulus aufgerufen, und zwar die lebende Gemeinde, die, die da vor ihm saß oder stand. In dem Fall ist es ein Brief, der dann vorgelesen wurde. Deshalb heißt es auch, wach auf, du Schläfer, und steh auf von den Toten. Dann wird Christus sein Licht über dir leuchten lassen. Es hat mit einer Entscheidung zu tun. Mit deiner oder meiner Entscheidung, glaube ich Christus Jesus, Gottes Sohn? Glaube ich ihm, dass er für meine Schuld gestorben ist und damit alle Schuld, die gewesene, die kommende, wirklich bezahlt wurde? Verstehe ich, dass ich darüber aus dem Tod Befreiung erfahren habe, weil er auferstanden ist und weil wir in gleicher Weise Auferstehung erleben werden? Wenn ich das glaube, dann habe ich aufzuwachen. Und mich nicht immer wieder in einen Schlaf zu flüchten. Schlafen kann Flucht sein, wisst ihr das? Gewaltig Flucht sein. Schlafen ist was Wunderbares. Ich schlafe sehr gerne. Aber Schlafen kann Flucht sein. Ein geistliches Schlafen, also ein nicht mehr Hören auf das, was Gott in Frische für dich bereitet, als Kraft, um es weiterzugeben, um es aufzunehmen. Das hört Johannes, er hört es in Fülle, was geschieht. Und er versteht für sich, es ist alles gut. Auch, dass ich hier im Gefängnis bin. Wisst ihr, das ist ja die größte Freiheit. Die größte Freiheit ist, wenn jemand an seinem Körper nicht Veränderung erlebt, was die körperliche Seite angeht, und er dennoch Gott preisen kann in Freiheit. Und sagt, ich singe gegen die Schmerzen. Und ich sage es laut und immer wieder. Die Krankheit hat in meinem Leben nicht das letzte Wort. Er bleibt im Gefängnis und er wird letztlich geköpft. Aber er hat gehört, der Messias ist da. Der Retter Israels, ja nicht nur Israels, sondern der Retter der Welt. Und dieses kleine Sätzchen, was Jesus da setzt in Vers 6, und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Oh, wir dürfen Fragen stellen. Wir sollen Fragen stellen Gott gegenüber. Aber wir sollten uns die Liebe und den Dank schenken lassen in unser Herz, dass wir nicht Anstoß nehmen an ihm, sondern dass wir offen sind für das, was er will, das geschieht. Denn Johannes hatte natürlich eine ganz andere Sicht. Er hatte die Sicht, dass jetzt dieses Reich beginnt. Und es ist begonnen mit Jesus. Mit Jesu Kommen ist Gottes Reich nahegekommen. Aber er wollte es in weltlichem Format schon haben. Er hatte ganz große Gedanken und Hoffnungen und dieses Aufräumen. Ich kann mir richtig vorstellen, wie er sich freute darauf, wenn so richtig aufgeräumt wird, richtig mit Kraft. Und er stellt fest, es ist der Sanftmütige, es ist der Barmherzige, der nicht losschlägt, sondern der sein Leben gibt. Das ist etwas, was ihn in eine andere Haltung führt. Und vielleicht ist das für dich heute auch dran, wenn wir zum Tisch des Herrn gehen, für mich dran, dass ich alle Härte, alle Verletzung, alles, wo ich etwas für mich abgeschlossen habe, wo ich sage, da gehe ich nicht mehr ran. Ganz schlimm. Mit Christus kannst du in alle Räume deines Lebens gehen. In alle Gedanken, in allem tun. Und komm zu seinem Tisch. Gerade als Beladene und Beladener. Das ist ja die Einladung an seine Jünger in der Nacht des Verrats. Das werden wir nachher lesen. In der Nacht des Verrats, da geschieht das Wunder. Das heißt, du bist eingeladen. Oh, ich weiß, dass du mich verrätst. Du bist eingeladen, weil ich mich in Liebe für dich entscheide und entschieden habe. Johannes hat eine andere Ruhe. Ich bin davon überzeugt, er konnte dem, was kommt, anders entgegengehen. Und Jesus macht in diesem zweiten Abschnitt klar, wie wertschätzend er das sieht, was er uns an Begabungen gegeben hat, wenn wir sie leben. Er sagt von Johannes, dem Täufer, er ist wahrlich ein großer, großer Prophet. Und doch ist der Kleinste im Himmelreich größer als er. Jesus wertschätzt uns, auch in deinem Dienst. Und lasst uns darin weiter unterwegs sein. Gott, alle Ehre, jetzt und immer da. Und er kommt. Wir warten auf das Kommen. Und das wollen wir füllen im Lobpreis. Amen.